into the pit, into the pit. Oh, ich bin ein bisschen heiser, weil ich es habe wieder krachen lassen und damit eigentlich willkommen zu einer neuen Folge von Saschas Bubble-Runde. Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ein Morgen nach einer weiteren brachialen, genialen, aber auch ziemlich durchzechten, na gut, nicht wirklich ganz durchzechten, aber schon ganz schön heftigen Konzertnacht. Heute in dieser Folge will ich eigentlich darum reden, was ich so an Konzerten in letzter Zeit besucht habe, und in letzter Zeit damit spannen wir eigentlich ungefähr eine Dauer von ungefähr 2 Monaten. Ich wollte da eigentlich ja schon viel früher mal wieder eine Folge machen, aber ihr wisst ja, ich muss jetzt erstmal wieder langsam reinkommen und so weiter. Und das Ganze hat da so ein bisschen was von, was denn los? Könnte man sagen, also meine zweite Folge, auch wenn eigentlich zwischen dieser und der letzten Bubble-Runden-Folge nur ein paar Tage, beziehungsweise ich will versuchen, ob wir in 2 Wochen Turnus rauskommen, liegen. Nichtsdestotrotz, nach Wacken ist vor Wacken, nein. Es sind ein paar Bands natürlich auch in der Zwischenzeit wieder für Wacken bestätigt worden, was ich gesehen habe. Unter anderem Susi Quattro feiert ihr 50-jähriges Jubiläum, die alte Rockröhre. Dann ebenfalls Cradle of Filth sind unter anderem auch mit bestätigt worden. Also es wird auf jeden Fall wieder fulminant für nächstes Jahr und ich sehe es jetzt schon kommen, meine Running Order ist ziemlich vollgeknallt. Ja, damit kommen wir zur heutigen Song of the Episode. Und das halte ich diesmal ganz kurz und knapp, weil ich glaube, die Folge ist ein bisschen länger. Und es wird natürlich sein, wie sollte es auch anders sein, passend zu einem Aspekt, den ich relativ spät, aber erst in dieser Folge erwähnen werde, von Lorna Shore to the Hellfire. Warum das so ist, tja, einfach weiter reinhören. Dieser Song hat einfach alles von bombastischen Melodien, überfrachteten Strukturen, Grunzgesang, Schreigesang, Growling, Fry Screams, alles dabei. Und ihr dürft gespannt sein. Bis dann. Running Order trifft es auch gut, denn in dieser Folge hier, wie gesagt, will ich über ein paar Konzerte reden, die ich auch besucht habe. Und wir fangen als allererstes an. Mit dem ersten Konzert, was ich seit Ende der Sommerferien oder seit Festivalende eigentlich besucht habe. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier habe ich noch ungefähr 2 Konzerte vor mir. Nein, 3 Konzerte, sorry. Wobei bei dem einen noch nicht 100% feststeht. Da versuche ich gerade noch an ein Ticket ranzukommen. Das ist ein bisschen kleiner, mühseliger Kampf. Das werde ich vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt erläutern. Aber ich dachte mir, jetzt wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, um über die Konzerte zu sprechen. Denn ich habe dieses Jahr mit Saschas Bubble-Runde etwas vor, was ich eigentlich schon seit 2 Jahren mir immer vorgenommen habe, aber nicht dazu gekommen bin. Und zwar eine Art medialer Rückblick. Ich habe einmal eine Light-Version nur gemacht. Da habe ich über meine Favoriten an Literatur, die ich in dem Jahr rezipiert habe oder gelesen habe, gesprochen. Dieses Mal will ich aber versuchen, auf alles Multimediale, Popkulturelle einzugehen. Sprich also Filme, Bücher, Serien etc. und bla Schwätz. Gut, jetzt aber, es geht um Konzerte. Es waren, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte, ich habe nämlich hier ganz viele Tabs aufgemacht, um da einen Überblick zu halten. Es waren 5 Konzerte, die ich zwischen dem 23. September und dem 26. November, das ist der Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, gesehen habe. Wie gesagt, 3 weitere stehen noch im Laufe dieses Jahres an. Und interessanterweise, obwohl es 5 Konzerte waren, habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bands gesehen, über die ich jetzt mehr oder weniger lang oder kurz hier reden werde und ein bisschen auf ihre Setlists eingehe. Fangen wir an. Am 23. September ging es in die Stadthalle nach Offenbach zu Blind Guardian mit der Vorband Skardust, eine slowenische Melodic Symphonic Folk Mischmasch Gruppe. Und super interessant finde ich übrigens bei denen ist, deren Bassist ist blind. Und das hat ihn aber nicht davon gestört, die ganze Zeit über zu performen. Eine kleine Sache vorweg, die ich hier schon vorgreifen muss, bei diesem Konzert war eine Sache etwas schade, weil natürlich Blinde sich ja auch mehr auf ihr Gehör verlassen Und der Bass war leider in den ersten 3 Songs von ihrer kleinen Setlist, die hat nämlich nur 7 Songs insgesamt als Vorbild, leider zu leise eingestellt, nicht gut zu hören. Das hat auch immer wieder den Tontechniker zu verstehen gegeben. Dann ab der zweiten Hälfte aber war alles ganz cool. Ich war bei Blind Guardian mit meiner Mutter, die dieses Jahr schon mit mir auf mehreren Konzerten war. Das war angefangen, wo waren wir? Wir waren Anfang Februar bei Knorkator, wir waren Mitte März bei Devin Townsend, wir waren Anfang April bei den Grail Knights, also waren meistens Vorbands dabei, außer bei Knorkator. Wir waren Ende April bei der Abschiedstournee von The Sweet und jetzt ist das die nächste Konzerterfahrung, die sie mit mir dieses Jahr mitgemacht hat. 2 haben wir noch auf der Kante, beziehungsweise bei einem hier war sie mit dabei und eins, was noch ansteht, mein letztes Konzert diesen Jahres im Dezember wird am 20. Dezember sein, voraussichtlich. Und da wird sie auch noch mit dabei sein. Also ich habe sie ja ein bisschen so an Metal rangeführt. Sie mich an Hard Rock damals, ich sehe jetzt ein bisschen Metal, aber wobei es halt eher die melodiöseren Richtungen sind mit Klagesang und nicht immer feste Truff oder Gebrülle. Und Moshpits ist natürlich in ihrem Alter aber auch verständlicherweise nichts für sie. Was wie ihr später hören werdet in der Folge, bei einer Band ein leichtes Problem darstellte, weil da die Meute nämlich ganz schön am Toben war. Stichwort Moshpit. Ich hoffe, man hört nicht, dass ich ein bisschen unruhiger sitze. Ich muss öfter meine Sitzposition verändern. Ich habe höllische Knie- und Schenkelschmerzen, weil ich gestern in einem anderen Moshpit bei meinem Konzert, auf das ich dann noch zu sprechen kommen werde, in einer Bierpfütze ausgerutscht bin und der Länge nach voll auf einer Betonplatte geknallt bin. Und meine Unterarme sind ein bisschen rot, mein Knie ist blau und angeschwollen und ich habe ein bisschen in meine Hose reingeblutet gehabt, weil ich nämlich es geschafft habe, mein Schienbein der Länge nach aufzuschlagen. Also keine sehr angenehme Erfahrung, aber das ist etwas, da muss man mit durch als Die Hard Fan. Und ich würde es trotzdem jederzeit wieder machen, auch wenn ich jetzt über die Schmerzen jammere. Denn ihr müsst ihr bedenken, heute, wie gesagt, 26. November, diese Aufnahme, auch wenn die Folge etwas später hochgehen wird, weil ich ja versuchen will, den 2-Wochen-Turnus einzuhalten. Am 30. November geht es schon gleich zum nächsten Konzert. Okay, also, wir waren bei Blind Guardian und Skadas stehen geblieben. Ursprünglich sollte dieses Konzert in der Watschkap in Frankfurt stattfinden. Ich finde, für eine Größe der Band von Blind Guardian ist es vielleicht von der Location her nicht gerechtfertigt. Die brauchen schon definitiv was Größeres. Und ihr müsst bedenken, die Show war ausverkauft. Also, Blind Guardian hat halt auch viele Massen angezogen. Und wie erkläre ich das für Leute, die nicht in Hessen wohnen oder nicht im RMV-Gebiet sich auskennen? Die Batschkatz ist große Location. Nicht unbedingt so groß wie der Schlachthof in Wiesbaden, bei dem ich sehr gerne bin, auch weil da die Akustik und die Bierpreise so stimmig sind. Aber in die Stadthalle Offenbach passt die Batschkap ungefähr 3-mal rein. Von dem Umfängen her. Jetzt wisst ihr also, von welchen Größendimensionen wir uns hier unterhalten. Skadas hat ein bisschen abgeliefert, trotzdem sehr cool. Hauptsächlich von ihrem Album Strangers. Aber da waren auch 1-2 Lieder von Sands of Time dabei. Und auch Others. Und es fing an mit Tantibus the Second. Ich finde eigentlich auch das erste Lied davon, das ist ein zweiteiliges Lied, sehr, sehr cool. Sands of Time, einer meiner Favoriten. Und auf jeden Fall die letzten beiden Rauschmeister, Game of Now und Concrete Cages. Sehr, sehr cool. Da hat sie auch die Sängerin, das Publikum zum Mitsingen angeregt. Dann, nach einer viertelstündigen Pause, ging es zu Blind Guardian mit einem fast 2-stündigen Set. Ne, es waren sogar genau 2 Stunden. Und was ich interessant finde, das ist eigentlich eine Tournee gewesen zum 2022er erschienen Album The God Machine, das kam Ende September, also kam ungefähr ein Jahr vorher raus, fast 12 Monate vorher. Und normalerweise ist es ja so, also so stelle ich mir das ja vor, die Band geht auf Tour, promotet ihr Album, hat aber natürlich auch so ab der zweiten Hälfte ungefähr so ein buntes Potpourri ihres Best-ofs dabei, wenn sie Headliner ihrer eigenen Tournee sind. Ich fand es trotzdem interessant, dass sich Blind Guardian für eine andere Richtung entschieden haben, die haben nämlich nur 3 Lieder von The God Machine gespielt. Und alles andere war so reingemischt von ihren Klassikern. Also wir hatten echt mit einem Klassiker gestartet, Imaginations from the Other Side. Blood of the Elves war dabei. Nightfall, was auch wieder ein sehr, sehr cooles sehr, sehr cooles Lied ist. Skulls and Shadows war unter anderem dabei. Time Stand Still at the Iron Hill, einer meiner Lieblingshymnen von ihnen. Deliver Us from Evil, mal ein neueres Lied. Dann natürlich das Lied, bei dem Hansi Kisch mittlerweile sagt, also eigentlich hat er den Text mittlerweile verlernen können, weil sowieso alle anderen mitsingen. Das war nämlich The Bard Songs in the Forest. Und das ist echt genial gewesen, wie so aus allen tausenden Kehlen da zeitgleich dieses Lied mehr oder weniger auch besoffen gegrönt wurde. Majesty, ein sehr, sehr altes Blind Guardian-Lied, wurde mal wieder live gespielt. Traveler in Time. Und dann gab es im Finale Sacred Worlds, Lord of the Rings, ebenfalls gar nicht mal so jung mehr aus dem Potpourri von Blind Guardian. Und dann natürlich die Hymnen, die nicht fehlen durften, Valhalla und Mirror Mirror. Übrigens zu Mirror Mirror will ich was sagen. Das ist übrigens von einem Konzeptalbum entstanden, das sich auf Herr der Ringes Silmarillion, also auf Tolkiens Silmarillion bezieht. Und in der vorherigen Folge habe ich ja sehr ausführlich über meine Vorliebe und die Anfänge zu Fantasy gesprochen und über Silmarillion werden wir auf jeden Fall in der Zukunft nochmal im Detail eingehen müssen. Auch auf dem Literatur-Rezensions-Popkultur-Kanal. Wie auch immer ihr es nennen mögt. Also Sascha Schreibstube. Ich finde, Blind Guardian ist für mich eine der absoluten Top 10 Bands aller Zeiten. Also ich kenne ja so viele Bands, dass ich immer mal sage, es ist schwierig, da seine Favoriten rauszupicken. Ich habe eine fast konstante, weil alle paar Jährchen gibt es vielleicht ein oder zwei Bands, die da wechseln. Eine fast konstante Top 10, eine fast ebenso konstante Top 20 an Bands, die ich bevorzuge. Blind Guardian steht auf jeden Fall in beiden Listen bei mir mit drinne. Habe mich auch sehr lange schon begleitet. Die finde ich auch immer sehr inspirierend, wenn ich Fantasy schreibe, was interessant ist. Die haben auch eine Kooperation und eine große Zusammenarbeit mit Markus Heitz, den ich ja sowieso als einen meiner Hauptinspirationsquellen angebe. Und genauso wie er geht es mir eigentlich auch so. Wenn ich kreativ schreibe, muss ich eigentlich oft Blind Guardian oder was Vergleichbares auch im Hintergrund laufen haben. Wobei es in den meisten Fällen bei mir Blind Guardian ist. Einfach wegen diesen epischen Hymnen und weil sie da Fantasy auch in Metal-Form im Prinzip reinballern, aber sehr, sehr coole Band, kann ich mir immer wieder geben, gerade auch so Sachen wie Valhalla, wobei ich auch ein ganz großer Verfechter des underrated Albums aus 2006 bin, A Twist in the Myth. Ich weiß noch, als das damals rauskam, Frisch, und da bin ich gerade unterwegs zur Oberstufe gewesen, ich habe das so rauf und runter gehört, damals noch so mit MP3-Player, ne? Kennt vielleicht die Jugend heutzutage gar nicht mehr. Aber bei euch ist heutzutage alles Streaming, ne? Die Gen Z und die Millennials. Okay, ich schweife ab. Auf jeden Fall, auch meine Mutter findet Blind Guardian sehr, sehr cool. Ich finde auch, es ist von den Power-Metal-Bands, die wir in Deutschland haben, eine der stärksten, die es gibt. Natürlich kann man sagen, okay, letztes Album konnte nicht alles überzeugen. Ich fand The God Machine wieder besser als die Vorgänger-Alben. Aber das ist halt so bei Power Metal. Irgendwann sagen die Leute dann so, ja, aber hast du ein Album gehört, hättest du alle gehört. Das kann ich übrigens auf jede Genre anwenden. Und ich finde, wie gesagt, Blind Guardian, auch zusammen mit Powerwolf, gehört zu den besten, für mich, und Halloween, seid ihr mir auch, gehört für mich zu den besten Power Metal Bands, die wir in Deutschland haben. Natürlich gibt es noch andere Power Metal Bands, die ich mag, aber wenn wir nur in Deutschland bleiben. Grey Knights finde ich auch sehr cool, die waren sehr, sehr lustig. Kontrastprogramm. Eine Woche später war ich mit Noah unterwegs und es ist genau eine Woche später. Es ging zu nach Wiesbaden zu einem Vierer Deathcore-Kombi. Wie kann man sich Deathcore als Nicht-Metal-Fan vorstellen? Also Death Metal ist ja, glaube ich, ein Begriff mittlerweile. Gutturale, brutale Gesangsstruktur, aggressive, schnelle Spielweise. Oft geht es so. Ich kann das normalerweise besser. Momentan geht gar nichts. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee mir hier genießen. Bisschen ASMR auf die Ohren. Deathcore zeichnet sich durch eine fast noch schnellere Spielart ab und bedient sich von den Melodiestrukturen so ein bisschen auch an Black Metal. Man könnte fast sagen, es ist das beste Child aus Death, Black und Metalcore. Deswegen auch Deathcore. Nur mit dem einzigen Unterschied, bei Metalcore oder auch bei Hardcore und manchmal haben wir Clear Vocals drin, Clean Gesang. Bei Deathcore wird dann einer Montur durchgebrettert und es geht oft auch Richtung High Pick Squealing. Also nicht so dieses gutural, sondern ich kann das heute gar nicht, gell? Es ist so peinlich. Ich hab als 17, 18, 90er-Jähriger mal in so einer Coverband mitgespielt in der Schule. Da habe ich so gut growlen können und jetzt, ich bin gerade voll raus, ne? Das ist peinlich. Na egal. Ich lasse es, glaube ich, für diese Folge. Wobei, der Drang ist immer da. Okay, also, vier Bands. Aggression pur. Feste drauf, auf jeden Fall auch. Vorband, die erste, die sagte mir nur namentlich ein bisschen was. Werde ich aber auf jeden Fall in Zukunft auch mal öfter ein bisschen reinhören. Ist Spite gewesen. Die hatten unter anderem Songs wie Lord of the Upside Down, Caved In, The Root of All Evil, Dedication to the Flesh, fand ich war ein sehr cooles, und Kill or Be Killed. Wie gesagt, ich kannte von der Band noch nicht so viel und nach 8 Songs war dann auch mit 35 Minuten ungefähr. Oh, jetzt musste ich mal ein Gen heraushauen, das geht nicht anders. Ich bin wirklich noch saumüde von gestern Abend. Ging's feste drauf und hat doch ordentlich was weggeballert. Nächste Band, die dann kam, auch nur ein kurzes Set, auch so ungefähr 30, 35 Minuten, war aber eine Band, auf die ich mich schon auf jeden Fall gefreut hatte, die kannte ich schon, war Fit von Autopsy, die habe ich auch auf einen meiner Kutten als Patch oben so im Schulterbereich hängen. Ich finde, Fit von Autopsy gehört auch zu meinen Favoriten unter den Deathcore-Bands. Also ich habe ja eben gesagt, ich habe einen allgemeinen Top 10, Top 20 von Bands. Ich habe aber auch nach Genre nochmal eigenständige Top 10. Und im Deathcore-Bereich kenne ich zwar noch nicht ganz so viele Bands, aber es kommt auf 10 ungefähr hin. Und ich würde sagen, Fit von Autopsy ist für mich so Platz... eigentlich hätte ich gesagt Platz 3. Bis zu diesem Konzert. Jetzt muss ich leider sagen, dass mich Whitechapel noch ein bisschen mehr überzeugt hat. Deswegen ist Fit von Autopsy bei mir Platz 4. Ist aber nicht so schlimm. Chelsea Green ist zum Beispiel Platz 5. Und die anderen Top 3, also Top 1 für mich Lorna Shore. Und Platz 1 und 2 habe ich ja an demselben Abend auch noch an einem Konzert gesehen. Fit von Autopsy hat ordentlich draufgeballert. Ich habe das erste Mal bei denen Noah bei einem Konzert verloren, weil der im Moshpit einfach so von der Seite weggedrängt worden ist. Was ich so lustig fand, da war ein Typ im Pit, der hatte eine komplette Unterarmmanschette an. Okay, das war nicht unbedingt lustig, nicht falsch verstehen. Aber der hat sich immer in die Mitte des Pits durchgekämpft und blieb dann in der Mitte stehen, hat die beiden Arme so hinter deinem Kopf verschränkt, als ob er gleich Bauchtanz machen will, und machte dann Yoga-Übungen. Ich dachte, was ist da los? Okay, aber der ist auch so 2,10 Meter Hühne gewesen, aber der steht da mitten im Pit und der hat auch nur so ein Muscle-Shirt und Shorts an, Basketball-Shorts, steht da mitten im Pit und fängt an und macht Yoga-Übungen. Ist das so bescheuert? Während die Band Songs durchgeballert hat, ungefähr unter anderem Higher Level of Hate. Savage ist ein sehr, sehr geiles Lied. The Sea of Tragic Beasts fängt so ein bisschen melodiöser an. Pandora und Far From Heaven ist so der Rauschmeißer Fit for an Autopsy Song, den ich jedem vorstellen würde, den ich an diese Band ranführen würde. Kleine Pause, dann war Whitechapel dran, die hatten dann ungefähr eine Stunde, war nämlich dann halt auch so die zweitgrößte Band dann an dem Abend. Und was ich sehr geil finde bei Whitechapel, die fangen manchmal so richtig untypisch für eine Deathcore-Band an. Also ich sagte ja eben noch, das ist so draufgeschmettere, immer feste drauf. So die ersten 2 Songs von denen, eigentlich 2, 3 Songs von denen, die fangen aber mit einer Akustik an, mit einer Akustikgitarre, also bei zum Beispiel I Will Find You, das denkt man am Anfang, wenn man das hört, das wird jetzt sowas melodiöses, wird eine Ballade, und dann brettert der Sänger aber da einen drauf los. Das ist eine richtige Rampensau. Ah, nein, ich habe mich geirrt. Whitechapel ist für mich Platz 4. Nein, doch, es ist Platz 3. Obwohl ich auch sagen muss, ich mag auch Slaughter to Prevail sein. Also ich glaube, ich muss mal für die Genres dann irgendwann mal gewidmete Einzelfolgen machen. Entweder für die Sascha Schreibstube oder für den Kanal, für den Podcast-Kanal hier. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, I Will Find You. Ein sehr, sehr geiler Opener. Ich hätte dieses Lied eher nach hinten in die Setlist getan, weil für mich gehört es auf jeden Fall zu den Top 3 Songs von dieser Band. Dann folgte mit A Bloodsucked Symphony und The Saw is the Law. So eine Trilogie von melodiösen, aber ich gebe dir trotzdem eine rein Deathcore Songs. Da hat sich auch schon eine Wall of Death gebildet und ich bin dann auch beinahe verloren gegangen. Bei Doomwoods und Prosthetic Fluid Asphyxiation, sehr cool. End of Flesh war der 8. Song und Rauschmeister dann Possession und This is Exile. Danach war ich schon so außer Atem und ich hatte von einem, der gegen mich gesprungen ist, das halbe Bier schon auf dem Unterarm klebend. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Abend. Wir mussten mal erstmal raus und mal Luft. Danach Die Artist Murder. Ich weiß, die Band hat in der jüngsten Vergangenheit sich nicht mit Ruhm bekleckert, auch wegen dem Rauschmiss mit dem Sänger. Aber ich kann sie auch verstehen. Das war übrigens das erste Mal, dass die in Europa mit dem neuen Sänger spielten. Als Intro natürlich ist es immer so lustig, wenn die We Like to Party von den Venga Boys spielen, was überhaupt nichts mit Metal zu tun hat. Ne? We Like to Party. We Like to Party. Und so. Und dann, was ich krass fand, der stand die ganze Zeit in so einer Militärausrüstung und am 30. September war es auf einmal wieder scheiß warm draußen und ey, der Mann, der war nur am Schwitzen. Okay, wir bekamen geliefert unter anderem Destroyer of Dreams, Slaves Beyond Death, Death Squad Anthem, Make America Hate Again, das ist auch so ein krasses Lied von Die Artist Murder. Dann in der zweiten Hälfte kamen natürlich auch einige Songs vom neuesten Album von Godlike mit dabei. Es waren ja 7 Songs, die sie von dem Album gespielt haben. Da hatten wir, wenn ich jetzt mal da drauf gehe, wird mir das angezeigt. Nee, leider nicht. Da hatten wir, genau, unter anderem Bermuda wurde gespielt, Blood Throne, Everything Unwanted, Godlike natürlich, Join Me in Armageddon durfte auch nicht fehlen. Und die beiden Rauschmeister, die Zugabe waren Reign of Darkness und Puppet Master. Ich werde nachweis so außer Atem, aber mir ist es geglückt, an dem Abend zum Glück ein Black Drum zu fangen. Und das finde ich sehr, sehr cool, denn irgendwie habe ich dieses Jahr jetzt schon 5 Black Drum gefangen. Beinahe eigentlich 6, gestern ist mir leider 1 aus der Hand geflutscht. Aber naja, andere Möglichkeit, andere Chancen. Ja, im Oktober habe ich diesmal kein Konzert besucht. Da war ich anderweitig unterwegs. Da war ich unter anderem auch auf der Spiel in Essen. Kann ich kurz noch was zu sagen. Super coole Spiele, die wir entdeckt haben. 2 Tage Brettspiele, Kartenspiele pur. Haben uns auch schon ein bisschen eingedeckt, auch für die Weihnachtszeit schon mal. Also meine Mutter und ich, die sind auch sehr begeisterte Brettspieler-Fan. Dann war eine Woche Ferien in Hessen. War ich also im Urlaub. Und jetzt erstmal kurz noch ein Kaffeepäusle. Du, das muss ja heute auch nicht so unbedingt Überlängenfolge werden. Aber ich merke gerade, wir haben tatsächlich schon 20-Minuten-Marke geknackt. Nun gut. 3 Konzerte habe ich noch vor mir. über die ich jetzt gerade reden will. Am 12. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist nicht 12. November. Das ist gerade falsch, bin ich bescheuert. 9. November, so, jetzt haben wir's. Am 9. November habe ich mich mal wieder mit Tobi für ein Konzert verabredet, weil er in letzter Zeit nicht so die Zeit und auch Lust hatte. Und da konnte ich ihn jetzt überzeugen. Ich muss sagen, die Kommunikation hat diesmal bei der Butch Cup nicht so gut funktioniert wie bei anderen Malen. Weil da wurde irgendwie gesagt, wann dieses Konzert starten sollte und dann fing das aber alles eine halbe Stunde früher an und ich bin dann so auf den letzten Drücker noch gekommen, weil ich auch im Stau stand. Tobi ist von der Arbeit gleich hingefahren, weil sein Werk wurde erarbeitet, ist tatsächlich fast um die Ecke von der Watch Cup. Der hat da, glaube ich, mit der U-Bahn 2-3 Stationen und dann ist er schon da. Und auf dem Ausschrieb stand auch immer nur Enziferum und Pain, was eigentlich interessant ist. Pain ist so Dark Symphonic Metal mit ein paar Gothic-Einflüssen. Enziferum eigentlich Viking Metal, Folk Metal. Ich habe in der Wacken-Folge ja auch schon über die gesprochen. Und dann kam aber als Vorbands noch Ryujin. Das geht auch so Richtung Folklore. Das ist eine japanische Folkband. Und Elaine haben an dem Abend gespielt. Das ist eher so auch so Richtung Symphonic. Also ein sehr interessantes Kontrastprogramm. Ich versuche immer noch irgendwie trotzdem zu erschließen, wo die gemeinsamen Komponenten zwischen Enziferum und Pain liegen. Außer, dass die beiden aus Schweden stammen. Nee, das stimmt gar nicht. Enziferum ist aus Finnland. Ich weiß es nicht. Also skandinavische Bands halt. Aber die beiden Vorbands sind keine Skandinavier gewesen. So, Ryujin, ich habe die ersten 2 Songs leider deswegen nur von draußen mitbekommen. Das waren Asian Chaos und Eastern Spirits. Was mir aber sehr gut gefallen hat, waren dann die anderen 3 Songs, waren Samurai Metal, Dragon Calling und Raijin und Fujin. Man muss sagen, die treten auf wie so eine Mischung aus Mongolen, also von der Gesichtsfarbe her, die haben Kriegsbemalungen, Mongolen und auch ein bisschen wie Samurai. Es ist echt so eine Mischung. Die haben gut Stimmung gemacht. Ich glaube, ich werde. Das ist so eine kleine Underdog-Band, die ich mir gerne mal in Zukunft näher ranführen werde. Weil ich liebe es einfach, solche Bands zu entdecken, die so unter dem Radar sind, auch so ein bisschen. Und super interessant finde ich dann immer, wenn man beobachtet, wie die im Laufe der Jahre aufsteigen. Das habe ich auch schon mal bei einer anderen Band erlebt. Ich glaube, es war Masterplan. Dann hatten wir nach diesem kurzen Intermezzo von circa einer halben Stunde Elaine, auch so 35 Minuten, 40 Minuten ungefähr, Spieler. Symphonic kannte ich gar nicht, die Band, also nur den Namen. Ich habe jetzt mal gerade hier so die Setlist aufgerufen, das waren 8 Songs. Und ich habe mir aber abgespeichert, was mir da so am meisten zugesagt hat. Das waren die ersten 2, das war Enemies und Never Forget. We Are Legion ist auch nicht verkehrt gewesen. Blood in Their Eyes fand ich sehr krass. Ava of Death, da hat die Sängerin krass was rausgeholt von ihrem stimmlichen Organ her. Dann kam noch zum Schluss We Shall Remain und Death Incarnate. Death Incarnate war krass. Das war schon fast ein Pit, der da entstand. Aber bei denen kam das eher noch nicht so stark auf. Der erste Pit an dem Abend. Wie gesagt, Batschka, kleinere Location. Wenn da ein Pit startet, dann ist das fast schon die halbe Halle. Oder zumindest ein Drittel. Die nächste Band, die dann kam und eine fast einstündige Setlist hatte, waren in Inciferum. Ich muss mal ganz kurz was überprüfen. Ich glaube, das war gar nicht so viel Unterschiede zu ihrer Wacken-Playlist. Jetzt würde ich die mir mal kurz nochmal raussuchen. Dann können wir mal kurz was überprüfen. Achso, diese Tour fing ja erst da an. Warte mal, wir müssen kurz noch ein bisschen zurückgehen. 19. Oktober, weiter zurück. Hä? Achso, Inciferum, dann machen wir es anders. Ich will wissen, was ihr in Wacken gespielt habt. Um nur mal den Vergleich zu sehen. Ich glaube, es gab wirklich so 2-3 Songs, die ein bisschen anders waren von der Anordnung her. Das bin ich jetzt schon zu weit. Das ist April. Warte mal kurz. Inciferum Wacken Open Air. So. Also. Ja, genau. Es gab wirklich kleine Erinnerungen. Vergleichen wir mal kurz. In Wacken haben sie gespielt Rum Woman Victory, In My Sword I Trust, Token of Time, Run From the Crushing Tide, For Sirens, One Man Army, One Magic Potion, Laila Hay, Andromeda und From Afar. Laila Hay muss halt immer dabei sein, das geht halt nicht anders. So, und jetzt aber in der Butch Cup haben sie gespielt Voyage to Andromeda, dann Andromeda selbst, In My Sword I Trust. Das hat mich gewundert, dass das eigentlich nicht der Opener war, bei beiden Setlists. Run from the Crushing Tide, For Sirens, Twilight Tavern, ein Lied, was sie auch schon Jahre nicht mehr live gespielt haben, Heathen Horde, One Man Army und Laila Hay und Two of Spades. Okay. Wollten ja auch so ein bisschen was promoten von ihren Alben. Diese Band, wie gesagt, auch schon in der Wacken-Folge erwähnt, finde ich ziemlich krass, so was das Viking-Theme auch betrifft, weil die einmal diese extremen Komponente haben, so in Richtung Death Metal Bereich. Nein, ich versuche jetzt nicht wieder zu growlen. Und den Folklore-Ansatz mit vereinbaren und trotzdem sich eher Richtung Viking Metal einsortieren lassen als eher so Folk Metal oder Folk Black. Ich weiß, manchmal sind bei den Genre-Überschneidungen die Grenzen sehr flüssig. Pagan Metal ist ja auch sowas mit Primordial zum Beispiel oder Offenland. Nun gut. Also, was auf jeden Fall immer dabei sein muss bei Inciferum sind Andromeda und In My Sword I Trust, aber auch Run From The Crushing Tide. Das ist sehr hymnenartig. Twilight Tavern ist so ein richtiger Party-Pit-Song. Da ging auch schon ordentlich was los. Bin ich auch mit rein. Und One Man Army ist auch so ein Ding, das immer gespielt werden muss. Und was ich so cool finde, ist bei Laila Hay, wenn man sich mal... Ah, jetzt habe ich es geschlossen. Nein, da ist es. Das anschaut. Das ist eins ihrer wenigen Songs, was sie live immer spielen, was über die Hälfte auf Finnisch ist, ne? Also mit, warte mal, Hen koitse man reinauta techeita buttova, naikolit kasvota naitosen peti karuma. Also, das ist so ein geiles Lied und ungelogen, jeder Enziferum-Fan, jeder Die-Hard-Enziferum-Fan, der kann dieses Lied einfach live mitsingen. Egal, ob die Finnisch können oder nicht. Ich kann es eigentlich auch live, ich kann es eigentlich auch auswendig. Aber ich war mir gerade nicht mehr sicher, hundertprozentig, ob es erst auf Englisch oder auf Finnisch anfängt. Aber es, wenn ich es höre, dann weiß ich es auswendig. So geht es nämlich auch den meisten Enziferum-Fans. Bei diesem Lied singt einfach die ganze Meute mit. Das ist halt so krass, ja. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich mir denke, ey, Finnisch lernen wäre mal geil, aber von den skandinavischen Sprachen ist das die schwierigste und komplexeste, weil sie einfach auch nicht zur indogermanischen Sprachfamilie gehört. Aber wie gesagt, das ist wieder was anderes. So Sprachlernen, da würde ich immer meinen guten Kollegen Dave empfehlen, eher. Und ich meine, ich habe auch so ein großes Interesse an dem ganzen skandinavischen, dem ganzen Kultur- und Sprachkreis. Aber Laila Hey ist ein sehr, sehr geiles Lied. Also das kann ich euch echt nur empfehlen, so als Hymne anzuschauen. Obwohl ich mir sicher bin, ich habe wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt Song of the Episode schon reingenannt und es ist nicht Laila Hey. Aber wir bleiben wahrscheinlich bei Hymnen in dieser Folge. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es wahrscheinlich was von Blind Guardian werden könnte. Okay. Nach dem Ganzen war Pain dran mit einem zweistündigen Song, zweistündigen Setlist, und da war echt alles drin, was man so von Pain erwarten musste. So eine richtig coole Mischung aus allem. Fing schon krass an mit Let Me Out und End of the Line. Call Me, eines meiner Lieblingslieder von ihnen, hatte sogar aus dem gleichnamigen Video hinten dran so eine kleine Sequenz. Und dann wurde Joachim Bordem von Sabaton zugeschaltet, der nämlich bei dem Original auch einen Gastpart hat und hat dann mitgesungen. Es ging ein bisschen in die Anfänge von Pain zurück, mit Suicide Machine mittendrin. Dann gab's auch Monkey Business, Have a Drink on Me und Same Old Song dürfen natürlich auch nicht fehlen. It's Only Them und Bye Die ist so ein lustiges Lied live, weil im Hintergrund nämlich das Pain-Maskottchen in einer Art Super Mario Brothers Parodie versucht, die Level durchzuspielen und dann alle acht Leben verliert. Ey, so gut. Ich finde, Peter Tedgren ist einer der talentiertesten Menschen, die wir im Metal-Universum haben, und ich hoffe, dass dieser Mann noch sehr, sehr lange uns erhalten bleibt und auch bis ins hohe Alter Musik machen wird. Er ist ja auch der Kopf hinter Hypocrisy, die ich ja ungefähr ein Jahr vorher gesehen hatte. Und das ist ja ein Melodic Death Metal Urgestein. Und hier halt was komplett anderes. Ich finde es halt so geil, dass dieser Mann, der ist so, so talentiert, was der alles eigentlich an Gesang nicht raushauen kann. Bei Hypocrisy hat er so einen sehr markanten Growl-Gesang. Und wenn man den hört, erkennt man den halt immer raus, dass er das ist, weil er klingt dann echt wie so eine richtige Bestie, wenn der singt. Und bei Pain hat er so dieses düstere, melancholische, clear Vocals drin, wo man echt schon denkt, boah, Gänsehaut. Was ich super interessant finde bei Pain, auf allen Studienalben spielt der alle Instrumente selbst. Beide Gitarrenparts, also Lead- und Rhythm-Gitarre, Bass, Schlagzeug, wobei der manchmal auch einen Drumcomputer dabei hat, und Keyboard- und Synthesizer-Passagen. Wenn der live dann unterwegs ist, holt er sich immer Gastmusiker dabei. Ich finde diesen Mann einfach so begnadet. Und wie gesagt, ich hoffe, der bleibt uns noch sehr, sehr lange erhalten. Ich kann natürlich verstehen, es gab ja mal ein Projekt, wo er mitgewirkt hat, namens Lindemann, von Till Lindemann, dass die beiden aus Grund kreativer Differenzen auseinandergingen, weil Peter Tedgren ist dann so ein Perfektionist. Und ich meine, wir wissen es alle, Till ist keine einfache Persönlichkeit. Aber was der rausholt, Peter Tedgren, also wie gesagt, ich hoffe, der bleibt uns so lange erhalten, und auch mit Hypocrisy. Das Schöne ist, er hatte mal in einem Interview gesagt, bei Hypocrisy wollte er so eine traditionelle Metalband haben. So mit einem bestimmten Genre. Und das war halt dann Melodic Death Metal, ne? Und wo er ja auch quasi als Urväter gilt. Bei Pain hat er gesagt, da ist er sein eigener Chef. Da macht er die Alben, wie er will. Da macht er die Arrangements, wie er will. Die Songs komponiert er, wie er will. Er ist auch dein Produzent und Manager. Das ist halt so ein cooles Einmannprojekt. Da sieht man ihn mal von einer ganz anderen Seite halt auch. Und das ist halt wirklich so. Bei Pain ist es so, kein Album lässt sich rein eines Genres zuordnen. Das klingt jedes Mal immer neu und anders. Und das finde ich halt auch so geil. Der fängt dann an mit teilweise echt so brachialen Nummern, wie bei dem Opener, End of Let Me Out, wo auch ein bisschen Crawl-Gesang mit, Schreigesang mit dabei ist, aber ansonsten ist da durchweg einfach diese melancholische Stimmlage drin. Bei Party in My Head, was dann auch der erste Song der 4-Song umfassenden Zugabe war, denkt man sogar im Video fast schon indirekt an den schwedischen Johnny Depp, wenn man den so sieht. Also der ist echt krass, dieser Mann. On and On, I'm Going In und Shut Your Mouth darf natürlich nicht fehlen. Das war echt, echt ein geiler Abend. Ich habe Tobi übrigens gefragt. Für ihn war Pain mitunter das größte Highlight an diesem Abend. Und er fand eigentlich Pain sogar im Vergleich zu Hypocrisy besser. Ich kann die gar nicht gut miteinander vergleichen. Ich finde, die sind beide geil. Ich finde, Peter Tedgren ist halt auch eine geile Sau. Also von daher ist ein Vergleich schwierig. Nur wenige Tage später, am 11.11., während NRW und so wieder am Durchdrehen war, weil die Eckenzeit, Karnevalzeit und so begann, hab ich mit meiner Mutter am Abend den Schlachthof besucht. Und wir waren bei einer sehr, sehr lustigen Kombination. Muss man wirklich sagen, lustige Kombination. Beine habe ich tatsächlich dieses Jahr schon in Wacken gesehen. Oh, warte mal, da könnte ich jetzt eigentlich auch mal vergleichen, wie die sich variiert hatten. Und zwar, zuerst ging es, übrigens nochmal kurz was zu Blind Guardian. Die sehe ich nächstes Jahr übrigens auch in Wacken. Hatte ich ja, glaube ich, schon in der letzten Blind Guardian-Folge gesagt. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Lass mal ganz kurz schauen. Kilo und Griff erzählt, danke Norwegian, Walk the Plank. Ah doch, leichte Änderungen. Aber kein Problem. Und wie sah es bei den anderen aus? Und dann rede ich jetzt gleich nämlich drauf los. Was haben wir uns nämlich eigentlich angeschaut? Wo haben wir denn Wacken Open Air? Ah, okay. Also, auch hier leichte Änderung. Nein, das stimmt nicht. Das Set ist unvollständig. Warte mal, ich habe mir das doch abgespeichert und nur. So, da haben wir es doch. Gut. Am 11.11. ging es in den Schlachthof in Wiesbaden zu Saltatio Mortis und die Vorband waren Aelstorm, die Pirate Metal Pioniere. Ey, die sind echt so Panne. Also in Wacken haben die gespielt Keelhold, No Grave But the Sea, The Sunken Norwegian, Aelstorm Under Blackened Banners, Hangover Cover, Mexico, PRTY, Captain Morgan's Revenge, Shitbone No Fans, Drink, Zombies Ate My Pirate Ship und Fucked with an Anchor. Und jetzt war es leicht anders. Jetzt hatten wir unter anderem, also auch Keelhold, No Grave But the Sea, The Sunken Norwegian, Walk the Blank, Under Blackened Banners, Hangover, Mexico, PRTY, Pirate Song, Shitboat, No Fans, Drink, Zombies Ate My Pirate Ship und Fuck With an Anchor. Aelstorm sind sowas von Panne. Die treten in Schottenrocks auf, einer kommt mit einem High-Kopf-Kostüm. Ey, diese Band, also, ich find die so herrlich bekloppt. Was ich aber sagen muss ist, was ich ein bisschen schade fand, dass Chris, der Sänger, sich kurz vor der Tour einen Arm gebrochen hat und dann konnte er halt nur bedingt die Leute auf der Bühne animieren zum Mitmachen, und hat dann einen Ersatzgitarristen dabei gehabt, aber naja, er hat trotzdem gesagt, wir ziehen durch und das war halt auch cool. Also Keelhold ist sowieso sehr lustig und No Grave But The Sea, The Sunken Norwegian ist auch so ein Party-Song, Party natürlich auch, so PRTY. Und Pirate Song ist dann nicht so lustig. Shitbone No Fans ist auch, also sind eigentlich alle Lieder so lustig. Also auch hier bei dem we have a pirate ship and your pirate ship can eat a lot of dicks, ja. Und natürlich dann Fucked with an Anchor, also ein Rausschmeißerlied. Dann kam Saltatio Mortis. Gucken wir mal ganz kurz. In Wacken war die Reihenfolge Leifner, Brot und Spiele, Loki, Wo sind die Clowns, Dorn im Ohr, Taugenichts, God of War mit Peyton Parrish. Natürlich muss der Hund wieder reinmixen. Heimdall, What Shall We Do With the Drunken Sailor, My Mother Told Me, Mittelalter, God Flew, Hyper Hyper, das ist ein Electrical Cowboy Cover, Keine Regel mit Finch, Für immer jung und Spielmanns Schwur. In Wacken hatten sie aber weniger Spielzeit. Jetzt hatte nämlich Lea auch ein bisschen mehr Zeit, um da noch mehr Ansagen zu machen, ein bisschen mehr rein zu performen. So, die Setlist in Wiesbaden sah dann so aus. Taugenichts, Wo sind die Clowns? Dann gab es ein Ärztecover, Schrei nach Liebe. Das habe ich dann mal Ricky auch geschickt, weil ich dachte mir so, okay, mit Ärzte kann ich unbedingt was anfangen, großartig. Wobei, das Cover fand ich schon cool. Große Träume, lange nicht mehr live gespielt. Loki und dann Satans Fall. Odins Raben war aber cool. Bei Brunhild hat auch schon wieder die Menge mitgetobt. My Mother Told Me war eine Kurzversion. Nur, das war nur der Anfang, von Alea angesungen. Dann gab es erstmal Heimdall. What Shall We Do With the Drunken Sailor. Das kommt dann immer so ungefähr in der Mitte des Sets. Pray to the Hunter, das war krass. Und dann kam das offizielle My Mother Told Me und fast die ganze Halle ging runter auf die Knie und fing an zu rudern. Also hat sich hingesetzt und hat angefangen zu rudern, weil das ist irgendwie auch so typisch, dass bei dem Lied einfach gerudert wird. Bei Mittelalter, also in dem Abend war echt viel Action. Alle hat dann gesagt, ey, geht ja auch ins Gym und wenn wir Leg Day skippen, dann müssten ihr jetzt leiden. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass alle am Springen waren. Und zwar am Schunkelspringen. Also wie beim Schunkel sollte man so sich einhaken. Und dann sollte man aber von links nach rechts immer mit seinen Nachbarn springen. Ey, das war echt Körperzüchtigung hier an dem Abend. Seitdem du weg bist, war auch krass. Da wollte er nämlich, dass die meisten jemand anderen mit auf den auf die Schulter nehmen. Dann gab es noch das Hyper Hyper Cover von Electrical Cowboy und Für immer jung. Kleine Umbaupause und dann das Finale mit Alive Now, God Flew und Spielmanns Schwur. Und was ich cool fand bei Alive Now, hat er gesagt, ihr seid so... Ah nee, Rattenfänger wurde auch noch gespielt, stimmt, das habe ich voll vergessen. Bei Rattenfänger hat er sich von den Leuten auf den Armen tragen lassen. Und ist halt während des Singens am Stage-Diving gewesen. Und bei Alive Now hat er gesagt, ihr seid so krass drauf in eurem Moshpit, ich komme jetzt mal da runter und mach mit. Und da gibt es übrigens auf meinen Social Media Accounts ein Kurzvideo, wo man das sieht. Ich bin mit Alea im Circle Pit gesprungen. Der hat auch in meine Kamera mit reingeguckt und hat dann auch so eine kurze Grimasse geschnitten. Das ist eine echt geile Rampensau, muss ich schon mal sagen. Saltatio Mortis gehören auch nicht von ungefähr zu meinen Favoriten unter den Folk Bands. Natürlich auch zusammen mit Subway to Sally in Schandmaul. Aber ey, der Typ, der ist schon krass. Meine Mutter hat's auch gefallen der Abend. Allerdings, Moshpit ist nichts für sie. Die wurde dann ein bisschen weiter nach hinten gedrängt, weil sie wollte nämlich nicht in die Meute mit rein. Es gab einen Typen neben mir, der scheint wohl noch nie auf so einem Konzert gewesen zu sein, weil der ist voll ausgetickt. Der hat dann einfach wild um sich geschlagen, weil er gesagt hat, ich will nicht, dann geht er nach Hause, lass mich in Ruhe. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich noch gar nicht in den Pit, weil ich erst noch was austrinken wollte. Ich mach das gerne mit, aber wenn ich in so einen Pit gehe, will ich immer erst austrinken. Und die Sau hat das nicht kapiert, der hat mich einfach versucht auch reinzuschubsen. Oh, ich hab mich mit dem auch angelegt, ich hab dann auch, glaube ich, seine Rolex so ein bisschen abbekommen. Ich verstehe nicht, warum geht man mit der Rolex angezogen in so ein Konzert? Hätte ich viel zu viel Schiss, dass die Uhr mir kaputt geht. Würde ich nie so, ich reduziere das immer auf Wertsachen. Mal sowas. Egal, also ein sehr, sehr cooler Abend. We are alive now. Ich habe das noch im Kopf, auch die Melodie. Ich versuche ja immer noch diesen Soilwork-Ohrwurm loszuwerden. Da bin ich echt gespannt, wenn dann der Jahresrückblick von Spotify kommt. Dazu will ich dieses Jahr auf jeden Fall auch eine kleine Folge machen oder mehrteilig. Ist vielleicht so als paar Häppchen im Dezember. Bin ich mal gespannt, was ich dann als am meisten wohl gehört habe. Momentan höre ich gar nicht so viel Spotify. Ich bin da eher momentan viel mit Audible unterwegs. das hat seine Gründe und das werde ich aber dann bei der Schreibstube im Laufe der nächsten 2 Wochen enthüllen. Okay. Ein kleines bisschen Pause, aber nicht viel. Und es ging gestern in die Buttercup zu Ghost of Atlantis, Agnea als Vorbands von den Butcher Babies und Fear Factory. Von all diesen Bands war ich am vertrautesten nur mit Fear Factory über Jahre hinweg, über auch die Sachen hier mit Burton C. Bell und wie ein bisschen Skandal mit Dino Karras von Fear Factory kam. Ist ja beides Gründungsmitglieder, wobei Burton halt jetzt raus ist als Sänger. Und das war übrigens die erste Fear Factory Tour mit dem neuen Sänger. Warte mal, wie hieß denn der? Milo? Irgendwas Italienisches. Milo Silvestro, genau. Und die haben echt krass was rausgeholt. Wobei ich fand, ich fand die Frisur von Milo ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Normalerweise hat der ja so nach hinten gekämmte schwarze Haare. Jetzt war das irgendwie auf dem Seitenscheitel komplett strohblondiert und das hing dann so komisch rüber. Weiß ich nicht. Der einzige Mann, finde ich, dem das steht, das ist Will Ramos von Lorna Shore. Okay, wie dem auch sei, jetzt bin ich gerade raus. Ah ja, es war die Tour zu dem Album Disruptor, was in der Corona-Zeit rauskam. Jetzt wurde es halt erstmal nachgeholt. Es ist krass, bei manchen Bands haben wir immer noch so die Nachwirkung. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ghost of Atlantis sagte mir gar nichts. Die sind auch so in Richtung Death Doom unterwegs. Sahen halt auch aus wie Geister. War eine kleine Setlist, 5 Songs. The Curse of Man, Sacramental, The Lion King, False Prophet in the Lands of Snow. Konnte mich jetzt schon ein bisschen überzeugen. Werde ich auch mal gucken, ob ich da ein bisschen näher reinhöre. Nach den circa halbstündigen... ich war übrigens mit Noah bei Fear Factory. Und ich habe mir überlegt, als Gag baue ich vielleicht wieder so ein kurz... Snippet am Ende der Folge ran, wie Noah da wieder was rumkrakelt hat. Aber dazu komme ich gleich, warum das seine Gründe hat, warum ich das diesmal dranhängen muss. Was eigentlich auch so besonders war. Nach denen war ich näher dran. Ich weiß, dass die Band auch aus Kiew stammt, so wie Ginger. Waren auch jetzt seit fast 2 Jahren nicht mehr zu Hause. Leider. Haben auch ein politisches Statement gegen Putin gesetzt, das fand ich auch nicht verkehrt, wie sie das umgesetzt haben. Die Frau, so klein und zierlich die wirkt, hat so richtig brutale Death-Metal-Vocals rausgeschmissen. Paar Songs, die ich mir auf jeden Fall schon notiert habe, die ich mir auch jetzt öfter geben werde, ist Dunes, Camera Obscura, Magnum's Last Kiss, No Man's Luck und Leviathan. Also, 8 Songs insgesamt waren es auf der Setlist, auch wenn ich hier wieder nur Ausschnitte gebe. Aber die hat echt gut performt. So, Butcher Babies hatte ich so lange so ein bisschen auf, namentlich nur auf dem Schirm. Ich habe gedacht, das ist eigentlich erst so eine Gimmick-Band, aber die haben mich dann eines Besseren belehrt. Die haben krass abgeräumt. Was ich ein bisschen schade fand, die haben eigentlich 2 Sängerinnen, Carla Haley und Heidi Shepherd. Und es war aber nur Heidi da, weil Carla sich noch erholen muss. Die wurde nämlich an beiden Augen operiert. Was ich aber cool fand, war, Heidi hat live auch ihre Gesangspassagen gut bekommen. Die beiden wechseln sich ab mit Clean und Death Metal Vocals. Man muss sagen, Butcher Babies und Fear Factory haben ja ein bisschen was gemeinsam. Die haben hier und da Elemente aus dem Groove, Thrash Metal Bereich, bisschen aus New Metal, aber auch aus Death Metal. Und so eine Genre-Mischung, so kommt es auch rüber. Und die ersten 3 Songs, mit denen die gestanden haben, die waren schon ziemlich brutal. Backstreet of Tennessee, das habe ich auch die letzten Woche rauf und runter gehört, wenn ich Spotify gehört habe. Ich habe es eher im Gym gehört, wie gesagt, weil ich ja momentan mit Audible viel unterwegs bin. Aber dieses Can you feel it? Oh, beinahe hätte ich wieder versucht zu growlen, aber ich merke, meine Stimme geht schon wieder weg. Red Thunder, auch ein sehr geiles Lied. Und Monsters Ball von ihrem aktuellen Album. Dann ist was Lustiges passiert. Was sie nämlich immer machen, wenn sie Kingpin live spielen, dass sie einen Pitmeister, einen Keeper of the Pit suchen Und ich habe tatsächlich Noah geholfen, dass er dafür auch von ihr nominiert worden ist. Der ging nämlich vor. Sie hat dann so das Mikrofon runtergehalten. What's your name? Und dann sagte er Noah. Und dann hat sie dann ihn großartig angekündigt und gesagt, Noah is your Pitmaster, keep the pit going. Und Noah war dann echt im Zentrum. Der musste dann auch den Pit aufrechterhalten. Und das fand ich so lustig, weil der einfach so wirklich in die Menge, ins Zentrum kam und sie hat dann immer wieder sich nach ihm orientiert. Wrong end of the knife, it's killing time, baby, kam dann noch. Bei Beaver Cage und Spittentief ging sie dann sogar selbst mit von der Bühne runter und hat einen Circle Pit gestartet. Auch davon gibt's ein Video auf meinen Social Media Accounts. Dann hat, als sie die Bühne wieder zurück betrat, ging's mal mit einer Ballade weiter mit Last December und am Schluss als Rauschmeister Magnolia Boulevard. So eine geile Performance. Ich glaube, das wird echt nur von beiden Butcher Babies getoppt, wenn man beide Sängerinnen live sehen kann. Ich finde die echt krass, wie die abgehen. Die wirken so komplett zierlich. Da würde man nicht erwarten, dass da so eine Stimme rauskommt. Auch wenn ihr euch mal Musikvideos von denen anguckt. Also gerade Monster Ball kann ich da auch jedem nur empfehlen. Viertelstündige Pause. Und dann startete das 2-Stunden-Set von Fear Factory. Während eines dieser Moshpits, in denen ich war, ist eine riesige Bierpfütze am Boden entstanden, die ich aufgrund der Dunkelheit in dem Raum nicht gesehen habe. Das hatte zur Konsequenz, dass ich irgendwann den Halt verloren habe, weggerutscht bin und der Länge nach hin auf Beton aufgeschlagen bin. Zum Glück nichts im Gesichtsbereich, aber mein Knie, mein Bein schmerzt heute wie die Sau. Deswegen, ich habe mir eigentlich für heute viel vorgenommen noch zu unternehmen. Ich werde gucken, was ich davon im Sitzen alles durchführen kann. So ein bisschen hier auch Weihnachtsdeko und so vorbereiten, ne, Sachen rausholen. Also, ey, es hat schon etwas geschmerzt, wie es mich gepackt hat. Aber wie gesagt, jederzeit wieder unter Hände mitgemacht, weil ich fand es schon eigentlich schon cool. Es hat auf jeden Fall Laune gemacht. Fear Factory startete gleich mit einem Song, der auf jeden Fall mit in die Setlist gehört. Shock, gefolgt von Edge Crusher und Recharger. Ich sag's euch, schon ab dem ersten Song gab's einen riesigen Circle Pit. Der wurde dann immer weiter vergrößert. Und ab Disruptor und Powershifter gefühlt war zwischen Bühne und Mischpult fast die ganze Halle am Turm. Und ich habe mir überlegt, ich habe während des Konzerts ab und zu Väter mit kleinen Kindern gesehen, also nicht kleinen Kindern, aber schon Kindern gesehen, so 10, 11 Jahre maximal, schätze ich die. Die sind, müssen irgendwo sicherlich an den Rand gekommen sein, weil da waren gestern solche Hühnen, so richtige Frikadellen-Haralds mit dabei, die da rumgesprungen sind. Ich habe überlegt, ey, eure armen Kids, die werden da hier Blatt gewälzt. Freedom of Fire war mit dabei, Linkpin, auch ein sehr geiles Lied. What Will Become, Slave Labor, Archetype. Bei Martyr kam dann sogar nochmal Heidi Shepherd mit auf die Bühne. Die hat das nämlich mit ihm zusammen performt, weil auf dem Album singt sie da nämlich auch mit. The Manufacturer, dann kamen nämlich die vier Highlights, die man immer braucht bei Fear Factory. Dann startete der größte Pit am Abend bei bei Zero Signal und Replica. Milo hat schon gesagt, dass er diesen Pit jetzt so groß wie möglich machen will. Ey, es war wirklich von Wand zu Wand. Ich bin auch mit. Ich habe auch öfter gefilmt. Ich habe mal versucht, sogar Selfie-Kamera-Einstellungen beim Filmen zu machen. Schaut es euch an, wie gesagt, auf meinen Social Media Accounts. Sagt mir mal, wie ihr findet, wie das geworden ist. Und zum Schluss gab's Resurrection. Dino, der ein bisschen beleibtere Gitarrist und Gründungsmitglied, der ging auch krass ab. Ich finde es so lustig, dass Milo einfach gar nicht wie so ein typischer Metal-Vocalist aussieht, weil der einfach so mit Muscle-Shirts und Basketball-Shorts da kam und dann hat er trotzdem sowas von brutale Growls rausgehauen. Das hast du selten nicht gesehen. Also ich fand auch, der kommt an die Qualität von seinem Vorgänger an. Man kann von dem Schreit halten, was man will. Ich finde, er ist ein würdiger Nachfolger, den die Jungs gefunden haben. Und ich fand auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr krasser Abend. Ich bin schweißgebadet da raus. Schmerzen ohne Ende, aber es hat sich gelohnt. Ich hätte es jederzeit, würde es wieder machen. Und wow, ich bin trotzdem auf circa eine Stunde gekommen. Kleiner Ausblick. Am 30.11. geht's zu Skindred. Ich weiß gar nicht, wer die Vorbands sind. Das sind auch die Flying Decays, glaube ich, einer der Vorbands. Das sind halt auch zwei Bands, die ich noch gar nicht kenne. Am 7.12., wenn ich ans Ticket rankomme, Lorna Shore. Da ist dann unter anderem als Vorband Rivers of Nile dabei und Shadow of Intent. Also wieder Deathcore Package. Und am 20.12. bin ich mit meiner Mutter nochmal unterwegs bei den Fun- und Spaßmetallern von JBO. Diesmal in Mannheim. Ich bin gespannt, weil ich in der Area, wo sie diesmal spielen, noch nie war. Die Sub-Area in Mannheim, die kenne ich, aber das ist eine andere Location. Da habe ich jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm, wie der Name ist. Auf jeden Fall. Kennt ihr eine dieser Bands? Habt ihr eine dieser Bands schon mal live gesehen? Oder wollt ihr euch vielleicht eine davon anhören? Lasst es mich wissen. Und dranbleiben. Im Anschluss, wie gesagt, ein kleines Snippet nochmal mit Noah und mir. Und ansonsten sind wir bei ungefähr einer Stunde. Ist eine gute Laufzeit, finde ich, für eine Solo-Folge. Und wir sehen und hören uns bei einem der nächsten Videos oder Podcast-Folgen. Wie gesagt, die Jahresrückblick- und Best-of-Folgen kommen jetzt demnächst, bevor es dann in anderen thematischen Sphären weitergeht. Und bis dahin, ich bin hier raus. Peace out. Hier ist ein kleiner Nachtrag zur letzten Aufnahme eigentlich, muss man sagen. Ich hätte ja gedacht, dass ich eigentlich die letzten drei Konzerte nur so irgendwie erwähnen werde. Aber da ich es noch nicht geschafft hatte, das Video bzw. die Folge hochzuladen, ergänze ich jetzt einfach mal. Also, bisschen kürzer fast gefasst on the fly. Ich habe noch Skindred besucht. Davor gab es noch zwei Bands. Eins hieß Defying Decay und Raging Speedhorn. Und ich muss sagen, Defying Decay fand ich nicht so gelungen. Dafür war Raging Speedhorn sehr, sehr unterhaltsam. Aber Skindred hat ordentlich Stimmung gemacht. Natürlich waren da auch Songs mit dabei wie Set Phases, That's My Jam und natürlich als Rausschmeißer neben Warning, Nobody und Gimme That Boom. Da hatte Benji Webbe das Publikum gut unterhalten. Dann, eine Woche danach, war ich bei Lorna Shore. Da waren auch noch drei weitere Deathcore-Bands im Vorfeld. Ich werde es jetzt nicht so lange ausschlachten wie die anderen Konzerte, wie ich berichtet habe. Ich will das, wie gesagt, nur als kleiner Nachtrag halten. Aber die Bands waren unter anderem, jetzt habe ich es beinahe vergessen, es waren Rivers of Nile, waren dabei und Ingested. Ich habe aber schon wieder die eine Band vergessen, die vorne dran kam. Da muss ich kurz, und Distant, genau. Und es ging bei diesem Konzert ziemlich zur Sache, schon ab eigentlich Ingested, der zweiten Band. Bereits ab dem zweiten Song gab es regelmäßige Wall of Deaths. Und das war heftig. Generell muss man sagen, das war ein ziemlich heftiger, brutaler Abend. Und Lorna Shore hat natürlich auch nicht gegeizt mit Hits wie Sun Eater, Curse to Die, Welcome Back, Of the Abyss und natürlich auch To the Hellfire und auch Pain Remains. Es gab einen kleinen Marathon, um an dieses Ticket ranzukommen, weil ich hatte nämlich ursprünglich, als es angekündigt war, mir vorgemerkt, ich möchte das auf jeden Fall besuchen. Das war, glaube ich, Anfang des Sommers, als der Vorverkauf startete. Dann habe ich leider da erst die Frist verpasst, beziehungsweise mich darum zu kümmern rechtzeitig, weil ich noch anderweitig unterwegs war. Was ich jetzt aber hier nicht näher erläutern werde mehr, weil ich ja, wie gesagt, habe seit dem Comeback auf diverse diverse Geschichten von einem bestimmten Umfeld von mir verzichten werde. Dann war Wacken und ich habe es wirklich versäumt, mich um ein Ticket für Lorna Shore zu kümmern. Ich wollte die unbedingt mal gerne live sehen. Das ist für mich eine der besten Deathcore-Bands, die es gibt. Und wenn Will Ramos da sich einen abschreit und grunzt, das ist ein bisschen Gänsehaut-Feeling pur. So ergab es sich, dass ich nach Wacken dann feststellen musste, Lorna Shore ist am 7. Dezember ausverkauft in meiner Lieblingskonzertlocation. Und dann gab es nur Konzerte, die viel weiter weg waren, wie München oder Oberhausen. Ich habe aber natürlich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe mein Glück dann versucht über eBay Kleinanzeigen. Da gab es mal einen, der hat ein Ticket reingestellt, aber gab keine Reaktion zurück, ob das denn zur Verfügung gestellt werden würde. Dann habe ich es versucht über andere Fansailing-Portale, die von Eventim auch teilweise umgesetzt wurden. Und es hieß nur Warteliste einschreiben und so weiter. Ich habe dann wirklich gefühlt jeden Tag mehrfach auf dieser Seite mit der S5-Taste gekämpft. Einfach nur, um zu sehen, ah, ich möchte doch gerne doch dahin. Weil es sich dann rausstellte, Noah, mit dem ich ja auf viele Konzerte zusammen gehe, als quasi mein Konzertbuddy ist, der hatte sich schon voll auf dieses Konzert vorgefreut und hatte gesagt, es wäre schade, wenn ich nicht dabei sein könnte. Und dann ergab es sich, und das fand ich halt richtig, richtig krass, dass ich tatsächlich am 26.11., also im Prinzip kurz nach der Originalaufnahme von dieser vorherigen, vorangehenden Folge, in einem Zeitfenster von 10 Minuten auf Fansale ein Restplatzticket ergattern konnte. Ein klein bisschen teurer als das Originalticket, aber alles noch im ertragbaren Rahmen. So, das war die Geschichte. Ich habe das bestellt und es war dann circa eine Woche noch hin bis zum Lonershow-Konzert. Und die Vertragsklauseln bei Eventim sind dann, wenn man bei Fansale was kauft, dass man eigentlich warten muss bis zu 3 Werktagen, weil dann der Verkäufer eine Aufforderung erhält, dass er das Ticket abschicken muss. Und das wird über UPS gesendet. Tatsächlich war es aber so, dass nach dem 4. Tag da immer noch stand, Versand nicht beauftragt. Und ich dachte mir schon, oh je, das wird echt so blöde und knapp. Am 5.12., also erst 2 Tage vorher, habe ich erst eine Antwort von diesem Verkäufer erhalten, der mir dann tatsächlich das Ticket auf digitalen Wege hat zukommen lassen. So ist es mir dann letztendlich doch noch geglückt, am 7.12. rechtzeitig mit Noah auf das London Shore Konzert zu gehen. Mein letzter Konzertbesuch war dann am 20.12. mit meiner Mutter. Ich habe tatsächlich das Konzert ja mit meiner Mutter eröffnet bei Knorkater und ich habe es jetzt beendet bei JBO. Also auch ein schöner Rahmen. Wir haben mit Fun Metal gestartet, wir enden mit Fun Metal. Davor gab es eine kleine Miniband namens Existent, die ich nicht unbedingt so kannte. Das ist so ein bisschen fast schon punklastiger Deutschrock gewesen. Aber JBO haben im Rahmen von ihrer Meister der Musik Jubiläumstour das ganze Album gezockt. Zusätzlich natürlich auch noch zu ein paar lustigen Evergreens wie Bolle, Schlumpfozit im Stadtgebiet, Wacken ist nur einmal im Jahr und vom aktuellen Album Alles nur geklaut. Und natürlich auch Verteidiger des wahren Blödsinns. Sehr lustiger Abend, es wurde echt zu unmöglichsten Songs, eigentlich müsste man meinen, gemoscht. Also zu Sachen wie Bolle, ja, ein Moshpit starten oder bei Schlumpfozit. Aber es war sehr, sehr unterhaltsam und ich bin echt gespannt, was das kommende Konzertjahr bringen wird. Das war's jetzt wirklich mit dieser Folge und dann leite ich meine Jahresrückblicke oder Frühjahrsrückblicke. Ich weiß noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie ich es schneiden werde. Die werden auch wahrscheinlich nicht mehr alle 2023 veröffentlicht werden. Sie werden zwar 2023 aufgenommen werden, aber bis Anfang Januar hinein, Mitte Januar herum, werde ich erst wahrscheinlich alles fertig hochgeladen haben können. Wie dem auch sei, das war mein Konzertjahr im Überblick und bis zum nächsten Mal.